Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.
Und damit hallo und herzlich willkommen zum nächsten Podcast von Segelreporter. Und an der anderen Ende der Leitung ist Carsten Kemmling. Hallo Carsten.
Oh mein lieber Franzose. Hallo, war das französischer Akzent oder sollte das sein?
Das war, ich glaube, bretonisch, richtig.
Bretonisch, genau.
Du weißt, warum ich das gemacht habe, ne? Ich übe schon für die Rücktour, also die New York Vendée heißt sie ja, glaube ich. Mhm. Weil ich war, als wir den letzten Podcast aufgenommen haben, bin ich hochgegangen in die Wohnung und habe mich gefreut auf diese Ankunftsvideos bei der Transat CIC oder The Transat CIC heißt sie ja, also Englisch.
Ja, ja. Englisch.
Und es war alles auf Französisch. Und da habe ich gedacht so, habt ihr noch alle Latten auf dem Zaun? Ganz ernsthaft. Ich verstehe es nicht. Also es ist ein englischer Name mit ein paar internationalen Teilnehmern. Also die meisten sind schon Franzosen, aber nur Französisch. Meint ihr das ernst? Also ich fand es echt, ich fand es seltsam.
Ja, weil du, ich glaube, ich das schon ein bisschen länger so verfolgt. Und bis heute habe ich auch nochmal mit Miku telefoniert. Der sagt ja auch, das sind ja gerade die letzten paar Nachzügler ins Ziel gekommen. Dann sagt er, bei dem einen, da waren, glaube ich, als Begrüßungskomitee wären drei Leute vor Ort, also in USA. Ich glaube, die sind dann mal allerdings nach Newport, glaube ich, eingelaufen. Und bei dem anderen, da unserem Franzosen mit Huhn oder Ex mit Huhn, da waren irgendwie vier Begrüßungstage. Also es ist tatsächlich da vor Ort jetzt hat nicht den riesigen, nicht das riesige Zuschauermagnet, aber du hast es schon gut beobachtet. Das ist sehr französisch nach wie vor geprägt.
Da würde ich als so Marketingmann sagen, überleg mal, warum das vielleicht nicht international so doll scored. Weil wenn ihr in einer Sprache sprecht, die nur ihr sprecht, weil eigentlich ist internationale Sprache auch zu sehr Englisch. Ich meine, die wollen es ja international vermarkten, offenbar. Aber ich meine auch die Vendée, das ist ja ein Vorspiel der Vendée, da das auf Französisch zu machen. Ich meine, die machen es ja besser, die machen es auf Französisch und auf Englisch. Ich habe es nicht verstanden, aber das ist so, die kapseln sich sprachlich immer noch irgendwie ziemlich ab, habe ich den Eindruck.
Ja, ich glaube, der Hintergrund ist tatsächlich, ich glaube, diese Regatta, die hat ja nicht so einen richtigen finanziellen Background, sollte zwar eine Quali-Regatta da sein darüber und die müssen halt immer in den Atlantik, wenn sie Meilen machen wollen von der Vendée Globe und da, also diese Imoca-Series, wo das ja alles eingebettet ist, das gibt's ja noch gar nicht so lange, dass es so eine Saisonwertung gibt tatsächlich. Sonst gab's immer alle vier Jahre, wie bei Olympischen Spiele, Vendée Globe und dazwischen wird so ein bisschen rumgebastelt und dann vielleicht zwei Jahre vorher ein neues Boot gebaut, naja, und jetzt ist es aber in den Fokus gerückt, also muss man ja auch sagen, auch gerade bei der letzten Vendée Globe oder bei der vergangenen Vendée Globe. Und da ist es auch einfach mal auch durch Boris natürlich ein riesen internationales Interesse da entstanden. Ich meine, für Deutschland gibt es jetzt sogar einen deutschsprachigen Vendée Globe Vertreter, der also für die Medien zuständig ist. Also das, weil natürlich die Anfragen aus Deutschland plötzlich da sind. Das ist jetzt nur, okay, denen ist es egal, ob es jetzt Englisch oder Deutsch ist, aber das zeigt eigentlich nur, dass es da plötzlich internationaler wird. Und dann gibt's noch so eine Veranstaltung wie die Ocean Race, was ursprünglich auch nicht damit eingebettet war in diese ganze Szene. Die wollen auch international plötzlich, aber da waren eben auch nur fünf Teams. Und dann hängt es damit zusammen, wie tickt der Sponsor, wie komme ich jetzt auf Vorschutter?
Die Sponsor werden immer als Vorschutter eingeladen.
Vielleicht, genau, das ist der wichtigste Vorschutter eigentlich. Aber die Sponsoren eben, wenn die international aufgestellt sind, Beispiel Biotherm, ne, ist ja nun der Paul Meilert, über den haben wir ja auch schon gesprochen, der ist ja auch die Ocean Race mitgefahren, obwohl er auch eigentlich kein Budget dafür hatte, dem ist ja auch alles kaputt gegangen. Jetzt fährt er gerade, weil eben sein Voll kaputt gegangen ist und er keine Kohle hat, um sich ein neues zu basteln und das zu reparieren, fährt er jetzt bei dieser Rückregatta gar nicht mit, sondern überführt das Ding nur und sucht irgendwie 500.000 Euro zusammenzukriegen, damit er die Vendée Globe wieder auf hohem Niveau startet. Also die haben nicht so viel Geld, aber Biotherm eben, was machen die? Kosmetika, ne, glaube ich. Er hatte dann auch plötzlich ein Mädel als Co-Skipper, und zwar aus Portugal, international eben. Und das hat natürlich mit dem Ausrichtung des Sponsors zu tun. Dann ist es natürlich auch englischsprachig oder auch so ein Typ von, ich habe heute von, wollen wir eigentlich, müssen wir auch nochmal genau. Ein Porträt irgendwie nachlegen von Johan Richomme, der ja nun das Ding gewonnen hat, und der hat tatsächlich dann erzählt, dass er da, na, als Kind, ich glaube, der hat ein paar Jahre in USA, ist er zur Schule gegangen mit seinen Eltern und ist dann nachher dann auch wieder nach Frankreich zurück und ist dann aber in England, hat er Schiffbau studiert. Also der hat tatsächlich, der kann zumindest auch richtig fließend Englisch sprechen überhaupt. Das ist auch nicht selbstverständlich bei den Kollegen. Aber der hat auch einen internationaleren Ansatz, obwohl sein Sponsor, ja, ich glaube schon auch ein bisschen internationaler, aber eben nicht so, wie natürlich Boris Herrmann Interesse hat, oder eben wie wir eben bei Biotherm oder auch L'Occitane, ist ja auch Kosmetik, die weltweit da tätig sind. Also dann kommt sowas natürlich schon mal dazu, aber der ursprüngliche Franzose, der vielleicht eine Firma, also das Firmen sponsern da, die in Frankreich nur ein Interesse an Reichweite haben, die sagen dann, wollen wir gar nicht international. Ne? Da sind dann schon, glaube ich, teilweise Interessen, Ausrichtungen prallen da aufeinander.
Ja, aber ich denke, wenn du gerade sagst, so eine Veranstaltung wie The Transat CSC, die haben ja einen Grund, dass sie sich einen englischen Namen geben. Also das hat ja irgendein Gedanke muss dahinter stehen. Und wenn du sagst, denen fehlt ein bisschen Kohle, dann macht es natürlich umso weniger Sinn zu sagen, okay, wir sprechen nur noch Französisch hier und kein anderer versteht's, dann, weil Segelreporter würde jetzt auch keinen Sinn machen, da Werbung zu machen, wenn das nur in Frankreich läuft.
Wohl würden wir nehmen.
Mir fiel dazu ein, ich war mal mit einem Freund, einem Amerikaner aus Miami, mit dem lieben Philip Scott Lyle mal im Urlaub in der Bretagne, in Quiberon. Die sprechen ja auch alle ein bisschen Englisch. Und so in den ersten Tagen sind wir in so eine Bäckerei gegangen. Und dann steht Phil da am Tresen und hat so One Baguette, please gesagt. Und vermutlich haben die das verstanden. Also One Baguette, please sollte man auch in Quiberon verstehen. Und die haben alle so getan, als ob die den nicht verstehen, und haben auf Französisch geantwortet, der hat kein Wort verstanden. Und der hat dann irgendwann umgeswitcht nach einer Woche und hat dann irgendwie immer nur drauf gezeigt, was er haben wollte, hat dann bezahlt. Und wenn er sich umdrehte und die Bedienung an der Kasse sagte au revoir, hat er sich umgedreht und hat gesagt, I love you too, baby. Das war der einzige Weg, damit umzugehen.
So muss man es wahrscheinlich machen.
Apropos Franzosen, wie kommt man jetzt von Französisch auf deine Variante? Du warst Segeln am Wochenende, ne? Mit einer Varianta. Ne?
Richtig, Varianta, mit Akzent wahrscheinlich.
Delaire Varianta. Vorab kurze Frage, musstest du wieder im Auto schlafen?
Nein, nee, das ging auch diesmal, so. Nee, diesmal nicht, aber fast so ähnlich. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin langsam hier der Chaospilot irgendwo, wobei, aber unschuldig. Fühle ich mich jedenfalls. Wir haben ein wunderschönes Familienwochenende eigentlich gemacht, vorbereitet, weil tatsächlich wir unsere Variante mal wieder flott gemacht haben, die jetzt, ich glaube, 2 Jahre jetzt in der Halle stand, irgendwo in Goldtoft wurde.
Missundé heißt das.
Missundé. Bist jetzt auf dem Franzosentrip.
Das heißt doch auch Lelila, ne?
Lelila, Leben, Lieben, Lachen, genau, ist der Name. Ja, und die Idee war tatsächlich, oder mein lieber Sohn ist mit seiner Freundin aus dem Auslandsaufenthalt gekommen, sagt, oh, lass doch mal was zusammen machen. Ich stelle sie euch mal vor, wir gehen ein bisschen zusammen segeln und dann, oh, okay. Und da mein kleiner Sohn tatsächlich immer mal wieder die Variante flott machen möchte, und hat auch Gefallen dran gefunden. Ich habe das ja, sag ja immer, ich mag das Boot eigentlich nicht mehr. so uralt und alles irgendwie kaputt. Na, ja, doch. So muss man es schon sagen. Man, jeder weiß das. Ist also nicht eine neue Variante, sondern eine schöne 65er im wunderschönen Orange und braune oder beige Polster von innen. Und da sind sogar noch, da sind sogar Brandflecken an diesem, naja, Herd. Ist das? Ist da so ein Spiritusherd drauf? Und die Story von den Brandflecken?
Pantry
heißt es. Pantry oder Pentry?
Pantry.
Pantry. Oder Pantry. Pantry, ja. Da, wo ich tatsächlich irgendwann, habe ich ja mit meinem Freund Willi mal drauf genäht. Wir hatten in Vorkum am Eiselmeer liegen, das Schiff, haben drauf genäht und sind im Laser damals holländische Meisterschaft, glaube ich, weiß noch, mit 170 Booten oder so gesegelt, die ich sogar gewonnen habe, nur so als Nebenbemerkung.
Ich muss auch gucken, ob ich einen Applaus also noch finde, als Audio.
Die musst du gerade reinkriegen. Und mein Kumpel Willi und wir haben da eben, wie gesagt, als, wann müssen wir denn da? Da müssen wir ja so, naja, noch recht jung gewesen sein. Und wir haben dann die glorreiche Idee gehabt, weil wir uns abends Nudeln kochen wollten, da uns zusammen drauf, erst glaube ich, genau, wir waren der Erste und Zweite, wir waren die coolen Deutschen und schnellen Deutschen, war richtig Ballermann. Und haben dann aber, so schlau waren wir da irgendwie nicht, weil wir haben dann auf dem wackelnden Schiff, zwar im Hafen, aber versucht beim Kochen den Spiritus nachzufüllen und dann kam da, schwappte das irgendwie so ein bisschen über und eine kleine Stichflamme ist herausgekommen, die wir mit Decken löschen konnten. Also diese Spuren sind da noch drauf.
Aber du weißt, was, wie man das bezeichnet, wenn Boote so dunkle Höhlen sind und wie bei dir, farblich hört sich das jetzt nicht so hübsch an, also so orange mit braun und dann vielleicht auch noch Brandflecken. Du weißt, wie man das nennt, als Oberbegriff, ne?
Nee.
Das ist schiffig, wird gesagt.
Schiffig.
Hast schiffig, recht. Das ist schön schiffig, ja.
Du hast recht. Und dann könnte man jetzt auch eigentlich überleiten, ich bin ja auch der Meinung, und das ist wieder ein ganz anderes Thema, dass Yachten, Boote auch eine Seele haben, wenn sie nämlich alt sind und wenn haben da sie. Viel drauf gesegelt wurde. Ich habe da sogar mal eine lange Geschichte drüber geschrieben. Damals habe ich mal recherchiert, habe ich mal einen Pastor angerufen, einen segelnden Pastor und den wirklich interviewt und gefragt, ey, haben Schiffe denn eigentlich, was glaubst du, der Schiff und eine Seele, und der war auch voll davon überzeugt. Also ich bin tatsächlich überzeugt, dass dieses Boot eine Seele hat, weil mein Vater das halt auch bewegt hat. Das war in Ungarn und weiß ich nicht, hat uns oft bei Regatten begleitet und das Ding gibt's also immer noch. Und dann habe ich jetzt, ob diese Seele, naja, so ein richtiges, eine richtige Bilge gibt es da ja eigentlich auch nicht, aber ob, also da war schon öfter, dass das Ding irgendwie nicht undicht war, ob, und die wird sich da vielleicht auch nicht so wohl gefühlt haben, wenn sie denn da unten, ich vermute ja eigentlich immer, dass sie sonst unten in der Bilge irgendwie rumkriecht, die Seele.
Inkontinenz im Alter ist kein Einzelfall.
Auf. Also dieses Boot wollten wir noch mal kurz mal eben flott machen, weil das Lasse da auch im Sommer mitsegeln will und da habe ich, ja, mache ich mal eben schnell und Sohnemann wollte eben mit Freundin über Pfingsten kurz ihr was bieten und lass uns mal segeln gehen und dann sagte, ja, habe ich, ja, die slippen wir mal, nicht schlippen, sondern slippen wir mal schnell ein und ja, und da, das war dann eben irgendwie nicht so schnell. Also das war dann irgendwann genervt. Aber das Problem war, wir haben Miss Hunderte direkt neben der Fähre haben wir es ins Wasser gelassen. Und ich, da wir schon seit 2 Jahren oder 3 Jahren dieses Ruder klemmt, das ist ja ein angehängtes Ruder bei seiner Weihe. Ist eigentlich nicht so schlimm, weil wir es zuvor da im Wikinghafen schon mal gekrant haben und das an sich schon ewig nicht mehr geslippt haben. Aber dann, wenn man so einen Varianter-Trailer-Slipwagen-Kombination kennt, da wird er wirklich auf einen so ein Wägelchen mit 4 Rädern.
So ein Wägelchen auf dem Trailer.
Genau, wird da hochgefahren, klappst du hinten so Schienen runter und dann wird das hochgefahren. Aber beim Runterfahren oder Hochfahren kippt das Ding natürlich ziemlich weit nach hinten und mit dem Bug nach vorne, weil es ja so eine Schräge runterfährt. Naja, und das ist dann aber eben so doll. Und wenn das Ruder dann hinten drin steht, dann war es genauso um, sag ich mal, 5 Zentimeter. Setzte das Ruder auf, ging also nicht weiter. Also man musste erstmal dieses Ruder da rauskriegen. Ich hab jetzt noch irgendwie Muskelkater, weil da weiß ich nicht, eine Stunde lang immer so ein bisschen gerockelt und raus und wieder rein. Und also im Endeffekt ja, so ein Mann ist dann immer die Mädels, also meine Frau war dann auch da, aber wir hatten uns eigentlich schön ein Airbnb in Marsholm gemietet, wo wir dann ja so Plan B-mäßig wollten wir da im Grunde schlafen und die Kids dann auf dem Schiff. Aber die erste Nacht haben wir dann schon mal ausgesessen, haben wir es ein bisschen delayed. Und dann haben wir es aber am nächsten Tag, hatten wir irgendwie dieses Ruder rausgekriegt und haben es dann aber auch reinlaufen lassen, das Schiff rückwärts. Und das war dann schon okay. Und haben dann auch einen Tag da irgendwie gesegelt mit dem Schiffchen. Aber natürlich der Außenbooter, immerhin 10 PS, der ging nach 2 Jahren jetzt in der Halle, hat er auch nicht funktioniert. Das heißt alles. Aber das geht ja alles mit so einer Variante. Da sind wunderschöne Clownsegel noch drauf. Und die hat mein Vater sich immer mal gekauft für so Yachtstick-Regatta. Also Segel sind noch drauf.
Macht Sinn bei so einem Boot, ne? Segel drauf macht Sinn, ne?
Ja, aber schöne. Normalerweise hast du da so, also eigentlich würden das eher so Baumwollsegel drauf. Also Variante ist ja auch eine deutsche Meisterschaft. Wirtschaftsklasse, wo du...
Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall segelt das Ding gut. Bloß, naja, nächstes Thema war dann, okay, Motor ging nicht, dann gucke ich oben nach oben und denke, oh scheiße, Saarling gebrochen. Saarling hat es für mich ja schon mal erwischt, ohne
du
mit.
Du wusstest ne? nicht, dass das Boot welche hat, als du das erste Mal gesegelt bist.
Das habe ich dir da so gesagt. Das kann ich der Wahrheit entsprochen haben. Wir haben uns irgendwie mal zufällig... glaube ich, damals am Wikinghafen getroffen. Oder? Nee, gar nicht, beim Ableger da. Du lagst neben mir, genau, oder?
Nee, ich lag mit Renz. Ich habe wieder einen Platz bei Renz. Mit meiner nagelneuen, schönen Variante.
Ja.
Und du lagst mit der schiffigen Variante neben mir.
Stimmt, du hattest die neue.
Ne? Ich hatte die neue, die 18er.
Ja, ja, richtig. Weil ich habe noch der Familie erklärt, da fuhr nämlich auch so eine rum mit diesem schönen, riesigen VA im Segel. Da so war fast schwarz-weiß. Ja, das ist so eine, die habe ich auch mal getestet damals in Greifswald zu... Das ist so gut, ne? Wobei man sagen, ich habe dann auch gedacht, wir haben ja jetzt bei unserer Variante, ich glaube, du weißt gar nicht, wie viel da ist, ja, null Tiefgang bei dem Schiff, da, zumal da auch das Schwert nicht mehr aus dem Kiel kommt, was jetzt nicht, das ist ja eigentlich ein Kielschwert, wo immer so unten so ein Ding rausklappt, das ist aber schon seit Jahrzehnten, glaube ich, verkrustet, verrostet in diesem Ding.
Ich frage mal, ich habe irgendwann vor ein paar Wochen mit Kalle Dehler gesprochen, telefoniert. Ich fragte mal, was der sagt. Der muss sich ja ausgehen. Vielleicht sagt er ja, nee, wenn das Schwert nicht rauskommt, dann musst du die Saarlinge abmachen. Das ist besser.
Das ist besserer Trim, könnte sein.
Wahrscheinlich gleicht das aus. Nein. Ich hatte mit der Variante mal, mit beiden Varianten, eine schöne Begegnung. Da war ich in Berlin eingeladen mit Digger, mit der Variante 18 auf der Boat & Fun. Und saß da, hat da Vorträge gehalten und dann kam, da ist ja immer diese Einweihungsparty am ersten Abend, diese Gala-Nacht der Boote, wo ich auch meine Frau kennengelernt habe übrigens.
Ach.
Und da kam jemand vorbei und guckte mich an. Ich saß oben auf dem Boot und der so, Entschuldigung, ja, ist das eine Variante? Ja, sind Sie da voll im Laden? Ich so, nee. Kennen Sie da jemanden? Ja, warum? Ja, ich muss mal mit denen reden, das geht bei mir nicht mehr so, ne? Ich so, was ist denn, ne? Die Beschläge, das Deck wird weich, die Beschläge lösen sich auf, die Polster sind kaputt, da kommt Wasser rein, ich halte das nicht mehr aus mit dem Boot. Und dann habe ich gedacht so, ich frage den mal, die haben ja damals, ich habe eine der letzten Baureihen aus dem Sauerland noch gekriegt, dann haben sie die Produktion nach Polen verlegt.
Ja, stimmt.
Und dann habe ich gesagt so, wollte mal so eruieren, woran das liegen kann. Und dann sag ich so, was hast denn du für eine Baunummer? Und sagt er, jetzt weiß ich nicht, keine Ahnung. Sag ich, was ist denn das für ein Baujahr? Ja, was wird das sein? Das war so Anfang 70er oder was? Ja. Ach, du hast die alte Variante. Ja, habe ich erst vor 2 Jahren gebraucht gekauft. Und ich so, ja gut, das ist schon mal normal, dass da was kaputt geht, ne, bei so einem alten Boot. Und dann habe ich gesagt so, und dann meinte der, ich schalte da einen Anwalt ein, das geht so nicht, da muss ich wieder Werft reden. Und dann sag ich so, guck mal da hinten, siehst du das? Da ist die Klassenvereinigung. Da ist der wutentbrannt zur Klassenvereinigung gelaufen.
Ja, ich muss sagen, ich habe danach auch nochmal, es gibt tatsächlich immer noch Foren-Variante vor, wenn natürlich auch weniger. Wobei, ich habe heute noch was gelesen, irgendwie ein Treffen in Holland mit...
Ich habe mal gerade geguckt nochmal. Ich war mir nicht sicher, ob die Zahl stimmt. Meistverkaufte Yacht Deutschlands, über 4.000 Mal verkauft.
4.000? Ich habe der Familie immer gesagt, es sind 1.000 Leute, die da so ein Ding haben. Es kann doch nicht sein, dass wir dieses scheiß Schiff nicht slippen können.
Die K3 ist 275 Mal gebaut worden, die K4 730 Mal und dann von der anderen, dann wenn es dann irgendwie, die ist Abbau Nummer 1076, also davon sind nochmal 3.000 Tausend hinterher geschossen worden.
Ja, aber ich war tatsächlich, wie gesagt, wir haben das ja schon in Duisburg auf den ganzen Seen in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, aber auch auf Binnenseen, überall in Deutschland liegen die Boote ja. Und ich habe mich tatsächlich daran erinnert, noch als Kind, wir haben das Ding noch zu DDR-Zeiten aus Berlin, hat mein Vater das Ding gekauft. Und der ist dann tatsächlich, ja, weil das am Bannsee lag, ich weiß noch, bei der Rückfahrt hat er irgendwie auch gedacht, okay, jetzt müssen wir wieder zurück nach Duisburg. Ich mit diesem orangen Teil irgendwie noch dachte, ach, scheiße, hier auf Transitstrecke, hat sich irgendwie verfahren, ist einfach quer durch die DDR gefahren. Und ich hab jetzt als Kind noch im Kopf, wie am Straßenrand die Leute standen mit offenem Mund, als sie mit diesem orangen Ding da mitten durch die Sperrzone fuhren. Ich glaube, mein Papa hatte auch keine Ahnung, dass das irgendwie, dass man im Gefängnis landen kann, wenn man da irgendwie erwischt wird. Aber so ist das irgendwie nach Duisburg gekommen. Und dann kann ich mich wirklich noch erinnern, wie spannend das war, wenn dieser Slipwagen, wir von der Sliprampe wirklich runterrollt von hinten und das dann in so einem, naja, wie diese großen Frachter dann wirklich vom Stapel laufen, richtig, wenn das da mit vollem Karacho ins Wasser rutscht und alles funktioniert, ne? Dann ist es wirklich total einfach, den Mast zu stellen und das geht schon alles. Aber man muss sich mal ein bisschen drum kümmern und ehrlich gesagt, ja, das ist jetzt ein Projekt für den kleinen Sohnemann, der möchte sich das Ding nochmal fit machen. Ich werde mal helfen, aber so die Motivation ist gerade so ein bisschen, ja, im Familienkreis so ein bisschen, bisschen erloschen, glaube ich.
Aber das, was du erzählst, das ist, glaube ich, so ein Grund, warum man sagt, dass Boote Seelen haben, weil die auch so viel Geschichte meistens haben. Das ist, und da sind so viele Geschichten und Tragödien und tolle Stunden und schlechte Stunden und Freude, Angst und alles lebt auf diesen Booten. Das habe ich ja bei Gisela, ich habe die ganze Geschichte mal letztes Jahr recherchiert, weil ich habe ja hier so eine Kolumne in der Zeitung und dann schrieb ich drüber und dann bekam ich eine Mail, jemand, der das Boot kannte, und dann habe ich einen Aufruf gemacht, wer dieses Boot kennt hier in Brandenburg, und das ist dann wirklich, ist so eine wahnsinnig tolle Geschichte daraus entstanden, und ich habe zu den Nachfahren des Erbauers und Besitzers, der war Tischler auf so einer großen Bootswerft hier, und die haben so richtige Dampfer hier gebaut in der Stadt, so richtige große Binnendampfer.
Der Seniorenkreuzer, ne? Muss man sagen.
Genau, 20-Jährigenkreuzer. Genau, Gisela. Und die mussten damals die DDR-Betriebe Konsumgüter herstellen und so Planzahlen erfüllen. Und die hatten hier, glaube ich, so Stahlaschenbecher gemacht oder so. Das brachte alles nichts. Dann haben die sich irgendwann dazu entschieden, Jollenkreuzer zu machen. Die haben 5 davon gebaut. Der liebe Arthur hat...
Aus Stahl.
Und ich habe mich auch gewundert, weil es hieß immer Eigenbau in den Papieren. Das war gar kein Eigenbau. Das ist so professionell gebaut, dieses Boot. 1954 Stapellauf. Und der gute Mann war Schiffszimmerer. Der hat die ganzen Holzausbauten gemacht. Und dementsprechend gut sind diese Holzausbauten. Es ist wirklich, dieses Schiff ist von oben bis unten so wunderschön. Und dann habe ich so die ganze Geschichte von diesem Boot irgendwie erfahren. Und ist er dann nach der Rente mit seinem Lieschen, hat er praktisch von morgens bis abends auf diesem Boot verbracht und haben da drauf gewohnt im Sommer und sind dann zum Müritz gefahren im Pulk, haben sie von so einem Dampfer schleppen lassen und dann, ja, und jetzt habe ich sogar ein Foto von ihm gekriegt, wo er seine Meisterprüfung zum Schiffszimmermann irgendwie abgelegt hat. Da steht er ganz stolz in schwarz-weiß, und das Boot, das habe ich ausgeschnitten, das hängt jetzt über dem Gaskocher oder über dem Petroleumkocher hängt jetzt der Erbauer dieses Schiffes. Da habe ich auch mal gesagt, Gisela hat auch eine Seele.
Und ja, das, definitiv. Ich
muss bald wieder segeln, das dauert bei mir noch ein bisschen, aber dieses Jahr wird es nichts mehr. Letztes Jahr war dann irgendwann der Mast kaputt und dann habe ich gesagt, komm, dann machen wir jetzt eine Motorboot-Tour, und als wir dann los wollten, haben sie mir ein Motor geklaut, ein Elektrosystem, so ein teures von Tokido. Und dieses Jahr wird es nichts, weil wir jetzt hochoffiziell in 5 Wochen nach Kiel ziehen.
Ja, in die Sailing City, du, da bist du doch, kommst in du richtig Sailing an. City. Ja, perfekt.
Mitten rein, ja, wir ziehen weg aus Brandenburg und gehen dahin. Und das Boot kommt ja an die Schlei, das werde ich dann hochholen, wenn wir oben sind. Wir müssen erstmal Umzug machen und sowas alles. Andi hat einen neuen Job und wir haben eine Wohnung besorgt und alles mit Kita-Platz, alles schon fertig.
Könnte ich dir beim Slippen helfen?
Gute Idee. Aber deinen Trailer kannst du mir leihen, ohne das Wägelchen drauf.
Ja. Ich habe einen neuen Rad. Wir haben auf jeden Fall ein neues Slipwagenrad sogar bei eBay bestellt. Also das ist alles okay. Also, ja, kannst du ja nochmal überlegen.
Vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo wir kurz Helga einblenden. Oder?
Ja.
Mach ich mal.
Der Tipp des Monats. So, eine kurze Rubrik zwischendurch, und zwar der Tipp des Monats. Diese Rubrik wird unterstützt von unserem Partner, der Firma von der Linden in Wesel. Von der Linden kennt wohl jeder Segler, der schon mal mit Farbrolle, Schleifpapier oder Spachtel am Boot gearbeitet hat. Denn von der Linden gehört zu den renommiertesten Unternehmen in Deutschland und Europa, wenn es um das Thema Lacke, Farben, Harze und Bootsbaumaterialien geht. Und vertreibt in Deutschland bekannte Marken und Produkte wie zum Beispiel West Systems, Epiphanes oder Allgrip. In dieser Rubrik bekommt ihr jeden Monat einen neuen Tipp für euer Refit oder was immer ihr gerade so am Boot macht. Deshalb gibt Helge von der Linden regelmäßig Tipps per WhatsApp-Sprachnachricht.
Wie kann ich rausfinden, ob der vorherige Lack ein Komponentenlack oder zwei Komponentenlack war? Das ist ja eine wichtige Frage, denn wenn ich mit zwei Komponenten Lack auf eine einkomponentige auf einen einkomponentigen Untergrund gehe, dann kann es dazu führen, dass der Untergrund von den Lösungsmitteln des Zweikomponentensystems angelöst wird und am Ende irgendwelche komischen Strukturen bis hin zum Abfallen der ganzen Lackierung irgendwie da sind. Es gibt relativ ein einfaches Verfahren. Man nimmt sich ein Zweikomponentenlösemittel, also Polyurethanlösungsmittel, weil hier geht es ja um die Zweikomponentenlacke. Also zwei Komponenten Polyurethan-Lösungsmittel auf einen Wattebausch oder ein Abschminkpädchen oder was auch immer träufeln und dann oder damit tränken und das auf die Oberfläche und dann mit einer Plastikfolie abkleben. Nach 5 Minuten kann man das Ganze wieder entfernen und dann feststellen, ob der Lack weich geworden ist darunter. Wenn man das mit einem Fingernagel dann vorsichtig oder ganz einfach abkratzen kann, ist auf jeden Fall ein Einkomponentenlack, weil ein Zweikomponentenlack ließe sich da nicht von ablösen oder anlösen.
Danke an Helge. Übrigens, wenn ihr Fragen habt zu allen Bootsbauthemen, steht euch von der Linden telefonisch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und berät euch gerne. Einfach anrufen unter 0281 3383 300. Es ist immer besser, einen guten Rat vom Experten einzuholen, als sich irgendwo in Foren schlau zu machen oder irgendwo Quatsch aufzugreifen. Also ruft gerne an oder guckt in die Shownotes, da verlinken wir die Seite www.vonderlinden.de. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast und die Werbung ist nun zu Ende.
So, wie kommt man jetzt von Helge aufs nächste Thema? Das nächste Thema, warte mal, Helge ist ja doch, wenn dir ein Orca das Ruder abknabbert, ruf Helge an, der macht's wieder heile oder der sagt dir, wie es geht. Also so lustig ist das jetzt irgendwie gar nicht. Ist heute schon wieder ein Boot, ja, attackiert oder interagiert, wie man es nennt. Habe ich auch vorhin gelesen auf dieser Orca-Attack-Gruppe.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Also das Thema reißt nicht ab und war ja gerade in aller Munde, weil ja wieder eine Yacht gesunken ist. Und dann kochen die Emotionen ja immer sehr hoch. Was ich da alles an Kommentaren gelesen habe, also von, keine Ahnung, ich bewaffne mich und schieße die tot, bis hin zu, die Regierung ist schuld, die hätten die doch mal die ersten Tiere schon entnehmen müssen. Das finde ich auch lustig, das Wort entnehmen.
Entnehmen, ja.
Entnehmen, sehr als schön. Sie die ersten Boote angegriffen haben. Und dann hast du ja auch das Stück da gemacht mit diesen Nagelbeschlägen an den Rudern, was ich völlig irre finde. Läuft wahrscheinlich auch super eine Kiste mit solchen Dingern da dran.
Ja, das hab ich auch sofort gedacht, wenn du da speedtechnisch oder die Strömung dürfte da auch nicht anliegen, wenn die Dinger, aber das ist natürlich auch eher nebensächlich, vor dir dann ja, so das Ruder eben verlierst halt, ne?
Aber interessant fand ich eigentlich jetzt diese, es gibt ja so zwei Ratschläge, einmal diese innerhalb der 20-Meter-Linie zu bleiben, was ich glaube, was nur dann funktioniert, wenn du wirklich weißt, dass während der ganzen Zeit ganz safe gutes Wetter ist und möglichst kein starker auflandiger Wind, weil dann hast du da echt verloren, weil bei 20 Metern bist du da im Atlantik auch schon schnell in der Brandungszone und dann hast du gar keine Chance mehr. Aber diese Möglichkeit gibt es, weil die da wohl nicht mehr jagen. Was ich aber viel plausibler finde, ist jetzt gibt's, ich muss ja immer, also ich schreibe schon seit seit drei Jahren immer wieder Ratgeber. Also schreibe diese Artikel um. Ich mache ja viel für den ADAC, für dieses Skipper-Portal. Und da schreibe ich immer viel und habe so Ratgeber-Verhaltensempfehlungen. Die habe ich gerade geupdatet. Jetzt muss schon wieder ein Update. Also man ist nur am Updaten bei diesen Dingen, weil es immer neue Erkenntnisse gibt. Und jetzt heißt es, dass die so ein, dass wenn du da durchbrezelst, dann bist du gerade in deren Jagdrevier. Das heißt, die hocken da eigentlich und warten auf Thunfische oder jagen Thunfische. Denen schwimmen die eh die ganze Zeit hinterher. Und wenn du Orcas siehst, so heißt es jetzt, Motor an und sich schnell wie möglich abfahren, also wegfahren. So schnell du ganz weg da. Weil wenn du diesen 2 Kilometer Radius verlässt, dann würden sie, so habe ich es verstanden, von dir ablassen, weil die ungern ihr Jagdrevier verlassen, weil die eigentlich, die haben viel mehr Bock auf Thunfische als auf Boote. Außer vielleicht auf deine Variante, weil ich kann mir vorstellen, dass die auch wie so ein alter Thunfisch riecht mittlerweile.
Von wegen.
Aber das
von
ist ja ein anderes Thema. Aber ja, das fand ich eigentlich ganz spannend, früher hieß es immer, alles ausmachen, stehen bleiben und dann bloß nicht bewegen. Und jetzt heißt es auf einmal, hau bloß ab, also fahr so schnell, mach die Maschine an und fahr.
Das ist, glaube ich, auch die große Erkenntnis, ne? Man ist genau deshalb kam ja, glaube ich, das war jetzt ja der Anlass für den letzten Artikel dann nochmal nach diesem Untergang. Wir haben ja auch schon mal über Orcas gesprochen, aber so eine von den begleitenden Wissenschaftlern, na, die haben dann auch eine Videoserie hochgeladen, auf Englisch sogar, nicht nur auf Französisch oder Spanisch. Ja, da ging es im Grunde jetzt auch ein bisschen um Erklärungen, warum Sachen passieren. Auch unter anderem, dass viele sagen, oh, man braucht doch so einen Pinger, das geht alles super, aber diese Pinger, mit denen sie da getestet haben, da kamen die haben die Orcas eher angelockt. Also nicht.
Sind auch verboten von der spanischen Regierung übrigens.
Ist sogar, ne?
Ist sogar verboten, ja.
Genau, ja, sind einiges. Aber ich habe jetzt auch nochmal einen Artikel gelesen, das war wirklich, glaube ich, von dem Skipper oder von die jüngste den Untergang quasi ja, erlitten haben. Und da war tatsächlich unter anderem zu lesen, dass sie genau das eben nicht gemacht haben. Sie sind nicht losgefahren, haben Gas gegeben, sondern die haben wirklich gedacht, ey, bloß warten, alles ausgemacht, auch leise gesprochen, damit sie bloß wieder weg sind. Und dann merken sie aber schon da Wassereinbruch und dann sind sie auf die Rettungsinsel. Das war das, wo die dann nachher von den Schweden gerettet wurden. Ich glaube, es war der letzte. Na, jedenfalls ist genau das eine Bestätigung dieser Aussage von jetzt inzwischen mehreren Wissenschaftlern, dass man einfach Gas geben soll und möglichst weg. Und tatsächlich, ich glaube, das war auch nochmal in den Aktualisierungen drin, die Zahlen, auch wenn jetzt wieder ein Schiff quasi untergegangen ist, die Zahlen sind schon zurückgegangen.
Die gehen runter.
Und das wird unter anderem auch darauf zurückgeführt, dass eben schon im vergangenen Jahr, ich glaube fast vor einem Jahr, schon ähnliche Verhaltensempfehlungen gemacht wurden, auch gerade, wie du sagtest, mit der Tiefenlinie. Und so klar wurde es noch nicht mit dem Vollgas geben irgendwie gesagt, aber ich glaube, in die Richtung ging das schon. Ne?
Ja, ich verfolge immer diese Gruppen ganz viel und da gibt es immer viele, die ihre Tracks dann posten. Und das hatte ich vorher auch noch nie so gesehen, weil eigentlich sagt man ja, dass man immer weit draußen segeln sollte. Und es gibt aber wirklich seit geraumer Zeit wirklich viele, die innerhalb dieser 20-Meter-Linie sich da unterm Land hangeln, wenn es geht. Und klar, wenn natürlich weniger durch Orca-Gebiete fahren, passiert weniger, denke ich mal. Ne?
Ich fand tatsächlich auch an einer dieser Gruppen die Diskussion ganz spannend. Da fragte einer, soll ich denn jetzt eigentlich meinen Ruderstock da verstärken? Weil das ist natürlich...
Ich glaube, böser Fehler.
Ja, das wurde dann auch genannt. Also prinzipiell ist es wohl gar nicht so doof gedacht, weil Schiffe sinken ja nicht, weil die Orcas eben Schiffe angreifen, um sie zu versenken. Das ist ja immer ein wichtiger Unterschied, den viele auch gerade die Wissenschaftler sagen. Und deshalb sprechen die auch eben, nee, das sind keine Attacken, sondern das sind Interaktionen, weil die nur spielen wollen. Egal, aber im Ergebnis werden die Ruder eben rausgebrochen und dann hast du einen Wassereinbruch hinten am Heck und ja, blöderweise sind die stabilsten Schiffe, die eigentlich die stabilsten Ruderanlagen hinten haben, die, da bricht natürlich eher mal hinten was raus oder auch am Heck an der Rumpfgeschichte, als wenn du jetzt leichtes Ruder hast,
modernes. Ja, weil ihr dann, du hast ja praktisch dann so eine, ja, ich würde mal sagen, Sollbruchstelle, so wie bei diesen, ja, über diesen Corona-Tests oben, ne, wenn man die mal abknickt, wahrscheinlich macht das mhm. Sinn, aber ich glaube, wenn du jetzt deinen Ruder Anlage komplett verstärkst, ich meine, dann musst du halt auch das Laminat verstärken, weil und irgendwas bricht dann halt. Also ich meine, wenn man sich dieses, es gibt ja so Videos, die hast du ja auch veröffentlicht, das ist halt kein kleines Fischchen, was daran rumnagt und da sind extreme Kräfte. Ich meine, wenn die Ruder, wie du siehst, wie die abgebrochen sind, da, die haben schon ein paar Tonnen Kraft da unten dran und das hält dann auch wenn du dann, weiß nicht, deine Stahlstange da verdoppelst und verdreifachst, dann bricht sie halt was anderes weg.
Also bricht's raus. Ja, genau. Ja, das ist, glaube ich, ein Denkfehler, glaube ich, ne, in dem.
Ja, und ich denke, lieber das Ruder verlieren, weißt du, dass es schnell abknickt.
Ja.
Wenn da einer rumnagt und die meisten Fälle gehen ja auch gut aus, wo dann unten das Ruder so zur Hälfte weg ist und dann, ich meine, lieber kein Ruder haben als Wasser im Schiff, ne?
Ich glaube, die haben sogar schon versucht mit so Fake-Rudern und dann irgendwie getestet, ich glaube, die Wissenschaftler, oder versucht zu testen, welche Art von Ruder, ob es da einen Unterschied gibt, ob du lieber so ein rundes, eckiges, was auch immer, oder vielleicht sogar, ja, wäre natürlich wunderschön, wenn man die Orcas quasi an der, im wahrsten Sinne des Wortes, an der Nase rumführst, indem du da so ein, ja, weiß ich, so ein Plastik-Papierruder dran bastelt. Aber ich befürchte, die sind zu schlau.
Vielleicht findet man sie einfach in Variante orange-braun an und dann lassen sie davon ab.
Die Farbe kann schon sein. Ich fand eine These noch interessant, die wurde auch diskutiert, warum die das machen. Das weiß ja immer noch keiner so richtig. Und dann muss wohl ein Wissenschaftler sehr laut schon seit einigen Jahren kommunizieren, dass es einfach Rache ist. Und der erste Orca von diesen Gladys Orcas, nennt er sich Black, oder jedenfalls ist wohl der zu erkennen an einer tiefen Wunde am Rücken, und jetzt gehen die davon aus, dass der tatsächlich irgendwie, vielleicht sogar vom Fischerboot oder was, oder ja, vom Segelboot kann man sich kaum vorstellen, aber irgendwie diese Wunde verpasst bekommen hat, und seitdem ist er auf Rache aus und lehrt das seine Schützlinge oder seine Familienmitglieder. Aber ich, soweit ich das verstanden habe, steht dieser Wissenschaftler da wohl mit seiner Meinung ziemlich alleine, und an anderen hacken da eher so drauf rum, und er scheint jetzt nicht so. Na, es kommt mir so ein bisschen wie die Corona-Diskussion irgendwie vor, dass dann sich einige da sehr ein bisschen in den Vordergrund spielen, und also diese Rache-Geschichte ist wohl ein bisschen schwierig.
Es gibt so viele Thesen und so viele Meinungen, und habe ich aufgemacht hier, da habe ich ein Zitat gefunden, das habe ich selber mal zitiert. Ulrich Karlowski von der Deutschen Stiftung Meeresschutz hat gesagt, ich lese mal vor, das Ganze hat sich anscheinend verselbstständigt. Der ursprüngliche Auslöser spielt wahrscheinlich keine Rolle mehr. Sie machen das, weil sie es können und weil es ihnen in irgendeiner Form Freude bereitet. Vielleicht trainieren sie mit diesen mehr als ungewöhnlichen Aktionen auch den sozialen Zusammenhalt, oder es sind Koordinationsübungen, ähnlich wie beim Fußballtraining in Kleingruppen.
Ja,
also,
das ist echt süß.
Ja, wie gesagt, man weiß es nicht. Wissen müsste man eins, ne? In Orca-Gebieten Rettungswesten tragen.
Ja.
Du weißt, was jetzt kommt. Und zwar
Werbung. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Sekomar für die Unterstützung dieses Podcasts. Die Rettungswesten von Sekomar kennt ihr ja sicherlich alle. Ich war selbst mal in der Produktion zu Besuch, und wenn man das gesehen hat, weiß man, warum die Produkte von Sekomar einen so guten Ruf haben und über einen solch hohen Qualitätsstandard verfügen. Allein zu sehen, welche Maschinen dort in der Produktion stehen, um die Westen herzustellen, zu warten, zu testen oder um zum Beispiel CO2-Patronen zu wiegen und zu kontrollieren, ist beeindruckend. Übrigens, denkt an die regelmäßige Wartung eurer Rettungswesten. Auf der Website von Sekomar, www.sekomar.com, könnt ihr nachsehen, wo es Wartungsstationen und Partner gibt. Außerdem findet ihr dort genau die Weste, die zu euch passt. Also, danke an Sekomar, besucht mal die Website, wir verlinken das hier auch nochmal in den Shownotes. Weiter geht's und Werbung Ende.
So, dann sind wir zurück. Und Rettungswesten trägt man ja auch, im Hafen, bis man angelegt hat. Und das war, glaube ich, so das ein ziemlich großes Thema, ne? Eine Wally auch, ne? Die da.
Nee, eine Swan. Eine Swan, genau. Nee, stimmt. Das haben sich wohl viele Menschen irgendwie angeguckt. Habe ich mir tatsächlich auch sehr interessiert angeguckt. Das
ich auch.
Wie ist denn deine Meinung dazu? Hättest du es besser gemacht? Was war das Problem?
Ich habe keine. Also ich erkenne das Problem nicht. Das hat er eben mit der Drohne gefilmt.
Ja.
Es scheint ein Problem zu geben. Und ich meine, wer frei ist von jeglichen Problemen jemals beim Anlegen, der werfe die erste Festmacherleine. Also ich glaube, jeder, der schon mehr als fünfmal angelegt hat, weiß, dass mal irgendwas schief gehen kann. Und wenn eine Sache schief geht, ist das meistens eine Kettenreaktion. Mhm. Ich habe es mir 3, 4, 5 Mal angeguckt, jetzt heute auch noch, weil ich wusste, dass wir darüber reden.
Ja, ja.
Irgendwas ist vorne mit dieser Mooringleine los. Und man denkt natürlich immer so vom Vipen, ja, wieso machen die das hinten los? Mach doch fest, dann hängst du doch erstmal. Ich habe auch da so viele Kommentare gelesen und ich finde es immer lustig, wenn Leute sagen, ja, ich habe immer gelesen, da sind nur alte Männer an Bord.
Echt?
Ich sage, das ist beim Segeln, glaube ich, grundsätzlich so, wenn man mal so unterwegs ist. Aber die sehen schon alle so aus, als ob die wissen, was sie tun.
Ja.
Ich glaube auch, wenn du dieses Boot segelst, weißt du ein bisschen, was du tust. Das sind jetzt keine Spacken, glaube ich. Und also wem ist es noch nie passiert? Und dann ist irgendwie Hektik und dann gibt es vielleicht einen Kommunikationsfehler. Und letztendlich muss ich sagen, bei allem, was da passiert ist, die haben es ja noch gut gemanagt, weil die haben echt schnell reagiert, weil das Boot lief, es war erst so wahnsinnig viel Platz da zu dem nächsten Schiff, was da so
zum Lehboot, ja.
Genau, in Leh lag und auf einmal ging das, klar, es war relativ starker Wind, wurde auch bezweifelt, dass es Starkwind ist. Man muss nochmal auf die kleine Flagge hinten achten, da sieht man, dass es da schon ordentlich geweht hat. Da ist schon Druck auf so einem Schiffchen, also ne, 64 Fuß. Mhm. Und ich finde, die haben dann gut reagiert, weil sie hinten abgefendert haben und haben. Also wahrscheinlich Schäden, so wie man das sieht, sind, glaube ich, keine entstanden. Die waren dann noch relativ, relativ gut in dem, was sie gemacht haben. Ich finde, ich finde generell immer so Fehler, sich anzugucken, auch von einem selber. Ich habe auch schon mal mit einer GoPro selber ein versemmeltes Anlegermanöver gefilmt. Das habe ich mir auch ein paar Mal angeguckt.
Wie hast du das denn? Beim Anlegen hast du das nebenher fliegen lassen?
Nee, eine GoPro. Ich habe
Damals habe ich mal
so eine GoPro auf dem Bauch gehabt und und dann
das habe ich auch öfter
siehst
gemacht.
Du auf einmal, dass irgendwas schief geht oder so. Das habe ich mir dann angeguckt und denke, was kannst du da nicht besser machen? Aber ich meine, das passiert jedem mal. Ich finde dann immer wenn du die Kommentare liest, denkst du, es dürfte eigentlich demnach in deutschen Häfen überhaupt keine Probleme mit Anlegermanövern geben, weil es alle wahnsinnig gut können. Außer ein paar, von denen mal irgendwelche Videos kursieren. Und dabei sieht die Realität ja in den Häfen oft anders aus. Weißt du, manchmal liegt es einfach nur dran und dann weißt du, dann kommen die abends spät rein, die waren, weiß nicht, 15 Stunden unterwegs, haben zwischendurch auf die Fresse gekriegt. Dann bist du müde, dann ist dir kalt, dann bist du unkonzentriert und dann hast du halt irgendwie eine Schot nicht parat oder kriegst es gerade nicht hin oder so und dann hast du noch Seitenwind oder Strömung und dann passiert's. Ich finde das immer relativ, ich finde sowas eigentlich normal, auch wenn man sich natürlich irgendwie so aus, weiß ich nicht, Hafenkino ist ja immer toll.
Ja.
Es gibt manchmal, ich hatte mir erstmal immer noch meine Lieblingsgeschichte von Bimmel und Bommel. Manchmal gibt es halt so Leute, die sich wirklich so unfassbar dumm und dann auch noch so großkotzig reinfallen. Also die hatten es, finde ich, echt verdient, dass sie sich lächerlich gemacht haben. Und sich dann auch angeschrien und alles. Also manchmal lacht man sich so ein bisschen ins Fäustchen, aber meistens tun mir die Leute einfach total leid. Und du siehst es auch, dass meine Vermutung ist, dass An- und Ablegen eigentlich der größte Horror für die meisten Segler ist. Da haben sie am meisten Bammel vor. Das ist auch so in der Literatur und in den Videos immer das, was am meisten geguckt wird. Also solche Tipps zum An- und Ablegen, wo dann auch meistens nicht mit Mittelklampe hier und da, wo ich immer denke, ja, das ist auch das ist irgendwie relativ sinnlos, weil jedes Schiff verhält sich anders, jede Situation ist anders, jede Box ist anders. Und ich finde immer Ruhe bewahren, was die dann hier, finde ich, sogar noch gemacht haben, da ist überhaupt keine Hektik auf. Und das fand ich ganz cool, weil die dann mit dem Fender darüber sind und haben das Boot abgefendert. Von daher finde ich, ja, Boatfails immer gut anzugucken. Also guckt man natürlich gerne, wenn man nicht drauf ist. Aber so da Schadenfreude oder ey, wie blöd sind die denn? Dieses Gefühl habe ich einfach nie. Also das fehlt mir, wenn andere ihre anderen
Manöver. Ja, das ist ja tatsächlich auch genau der Punkt oder das Spannungsverhältnis, ne? Also guckt man sich das jetzt objektiv an oder lacht man hämisch drüber? Also ich finde tatsächlich, oder ich komme da vielleicht noch mit meinem Racing Background, guck mir viele Videos an, wo es dann eher um Manöver geht, wie kann man denn sich verbessern? Das ist die Basis von allem eigentlich, von Manövern. Weiß ich nicht, ich denke jetzt viel an J70 auf Cruise, wie fährst du die Halse am besten, aber natürlich eben auch Anlegemanöver. Und wie du schon sagst, ich fahre halt auf relativ vielen unterschiedlichen Booten oder auch Charterschiffen recht viel, von der Variante bis zum, weiß ich nicht, Oceanis 43. Und jedes Schiff ist halt komplett anders, ne? Und ich glaube, das ist natürlich auch eine gewisse Faszination. Ist ja nur ein Zufall, dass jetzt gerade da jetzt eine, war ja keine, der irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, Schadenfreude hatte und dann deshalb die Drohne hat aufsteigen lassen, sondern der wollte einfach da ein bisschen netter, ein bisschen im Hafen, in Antigua, ein bisschen Landschaft zeigen, schicke Schiffe, und dann hat er das zufällig aufgenommen. Und naja, und ich glaube, was ich schon interessant finde, also wie so ein Manöver zu analysieren, genau das, was du sagst, wie man, ich glaube, daraus, mich würde schon interessieren, irgendwas muss da vorne an der mit der Mooringleine passiert sein. Als ich glaube, die ist einfach da irgendwie verknotet oder als ob die da durch so ein Auge musste und plötzlich da konnte er keinen Zug mehr drauf geben. Und wenn man jetzt aber auch denkt, ich glaube, mit unserer Variante hätte man das easy abfedern können, aber das ist jetzt halt einfach mal ein 14-Tonner, wo seitlich relativ viel Wind drauf steht und da hältst du eben gar nichts mehr ab, ne? Und so, und das ist dann auch eben wieder schon mal einfach ein anderes Schiff, und sehe ich genauso, wie du sagst, das ist eine, naja, nicht eine Profi-Crew, aber so eine semi-professionelle Crew, und der Skipper, man merkt dann schon, du bist dann ja eben nicht mehr der Aktivposten und sitzt da am Ruder und kannst irgendwann mal nichts mehr machen, und der hat dann schon zwischendurch, musste man schon mal sehen, irgendwie, dass er seinen Kopf zwischen den Händen hatte und dann sagte, oh Scheiße, was passiert ja eigentlich? Weil das ist ja tatsächlich, ich finde das auch mal manchmal faszinierend. Das war selbst, letztens hatte ich ja was vom Contender-Kentern erzählt oder von, wenn man so ein paar Sachen beim Segeln ist ja manchmal, dann hast du so ein kleines Thema, was vielleicht gerade schief läuft, dann hast du eine Kettenreaktion, die dann wirklich zu großen, genau, Dramen führen. Also bei dem Contender-Kenner war das so, okay, jetzt kippe ich jetzt einfach mal nur zur Seite, ist ja eigentlich nicht so schlimm. Aber dann war das eben, oh, wenn hier ist aber eigentlich nicht tief genug, wenn ich jetzt mit dem Mast im Boden stecke, dann kann ich mal schnell den Mast abreißen. Hier war das jetzt, muss das schon weiter konzentriert sein, du kannst das andere Schiff beschädigen, wer weiß, was mit dem eigenen Schiff noch passiert. Also insofern, ich finde das auch relativ, objektiv kann man sich das angucken. Gucken, wie machen die das oder was ist vielleicht schiefgelaufen. Ich glaube auch, das ist ja kein riesiges Drama. Aber natürlich, ich habe da auch voll Verständnis für, wenn da drüber diskutiert wird. Aber dieses Bewerten, das ist jetzt ein Vollidiot oder das ist ein Anfänger oder das ist aber okay.
Ja, und wie gesagt, man sieht ja, also ich finde, wenn man hier von eins lernen kann, dann würde ich sagen, das, was sie gut gemacht haben, die haben Ruhe bewahrt. Da ist wirklich, ich habe da niemanden rumrennen sehen. Das ist immer das Schlimmste. Das habe ich mir selber irgendwann abgewöhnt. Und ich mache zum Beispiel immer ein Schiff vorher klar. Ich bin mal, wo dann so eine Leine verhakt ist, das war bei Digger immer, wo man denkt, ja, so ein kleines Boot ist ja nicht so schlimm. Aber in so einer 13-Meter-Box, ein 6-Meter-Boot ist echt manchmal bei Seitenwind wirklich mit diesen Neckleinen total ätzend. Und dann hat sie das vertüdelt, ich schneller hinten gerannt und bin aus so einem Kapokissen ausgerutscht und erstmal auf die Fresse gelegt. Und da habe ich mir gesagt, da habe ich hinterher gedacht, so, was machst du eigentlich besser jetzt, so Manöverkritik? Ich habe gedacht, ich werde jetzt langsam sein auf dem Boot. Also ich werde das alles langsam in Ruhe machen und bedacht, und habe dann auch angefangen, extra so, ich hatte immer einen Hund an Bord, damit der so ruhig und langsam zu sprechen, um mir selbst so eine Ruhe anzutrainieren. Und ich habe dann gemerkt, wenn mal was schief ging, mit so Ruhe kriegst du das irgendwie am besten hin. Und das fand ich bei denen bemerkenswert, dass sie dann, du denkst, oh Gott, gleich kracht es. Das haben die super abgefedert. Also da war jetzt, und wie gesagt, du siehst ja nicht, was passiert. Ich weiß, ich bin mal, da habe ich einen Testmotor gekriegt, so einen Elektromotor, einen Testmotor. Den habe ich mir dran gemacht in Schleswig und bin da zu Renz gefahren im Frühjahr. Und dann stand noch jemand, der mich kannte, der wusste, oh, ich komme da an. Und der war da auch mit dem Boot, der hatte, glaube ich, gechartert. Und der stand schon am Steg und ich sah ihn schon winken. Und dann fuhr ich da, weiß ich nicht, mit so 2 Knoten in diesen Steg rein. Ich kannte diesen Steg auch, also ich habe da nie was versemmelt. Zum Glück war relativ viel Wasser in der Schlei. Und dann hatte ich Wind von hinten und hatte die Fock noch draußen. Und dann habe ich die Fock eingerollt und sagte so, naja gut, ein bisschen aufstoppen sollte ich jetzt mal, weil ich hatte zu viel Speed drauf. Aber das war so 10 Meter vor der Box. Und mit so einem Elektromotor aufstoppen geht, du stehst eigentlich sofort. Und dann gehe ich in den Rückwärtsmodus und dann sehe ich nur ein Piepen und so ein E-Zeichen, das heißt immer Error. Und dann hat der einen Vorwärtsschub gegeben. Das war, hat sich hinterher herausgestellt, die haben mir die falsche Software, die hatten so eine Testsoftware, die so eine Batterieüberspannungsschutz hatte. Und wenn du zu stark aufstoppst, hat die gesagt, nee, Entlastung und gibt einen kurzen Schub vorne. Und dann fahre ich an diesem Heckdalm vorbei und sehe auf meiner Logge eine 4, so und so Knoten stehen. So, und bevor du da reagierst, hat's vorne schon, ich bin volle Lotte in diesen Steg reingesammelt. Und zum Glück war so viel Wasser drin, dass meine Gennakapol gegen dieses Holz ist. Wahrscheinlich ist die Macke da heute noch drin. Da war eine richtige Delle in diesem Holzsteg. Die Pol, die ich selber angebracht hatte, die hat's ausgehalten. Es war nichts kaputt. Wenn da normal Wasserstand gewesen wäre, wäre ich mit einem Vorstock reingesammelt. Dann wäre der Mast gekommen. So, wenn ich das jetzt mit der Drohne gefilmt hätte vom Weiten, wäre nach Hause geflogen, hätte das Leuten gezeigt, hätten die gesagt, sag mal, der Typ hat doch echt eine Vollmeise, ist ja noch ganz dicht, war doch da langsam rein, du Idiot. Ja, die wissen immer nicht, was passiert ist. Und das hast du halt immer, dass du nicht weißt, woran liegt es. Also, weißt du, manchmal bleibt der Schuh irgendwo hängen, vertüttelt sich in der Schot oder irgendwas und dann hast es, und dann achtest, dann gehen deine Abläufe, jeder hat ja wahrscheinlich so ab, also ich kenne das immer, ich habe so Abläufe, die immer gleich sind und mit denen ich immer gut klarkomme eigentlich. Und wenn da irgendwas faul ist und da irgendwas schief läuft, dann passt der Anschluss nicht mehr und dann musst du irgendwie gucken, dass du das irgendwie, und dann passieren eigentlich meistens die Fehler. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang, wenn ich so Testsegeln mit Gästen gemacht habe und dann sind wir wieder in Kappeln, da ist immer relativ viel Strömung, so Seitenströmung auf der Schlei, und wenn ich dann eingepackt habe, ich habe nach zweimal wirklich voll versemmelt mit 4 Leuten an Bord. Und ich habe gemerkt, woran das liegt, weil die alle mit ihren Fendern da rumrannten und der dann, hier, 20 Zentimeter da, 3 Meter hier, 4 Meter. Und dann habe ich irgendwann danach gesagt so, Leute, setzt euch einfach hin.
Hast du ja einfach voll angeschrien,
stell
dich
einfach vorne hin.
Immer.
Ja, voll, ja. Ich scheiße immer alle total zusammen.
Unter Deck!
Nee, und ich habe gesagt, ich habe hier meine Routine, stell dich einfach mit der Leine vor. Und wenn ich sage, du kannst da rüber hüpfen,
dann hüpfst
du
rüber. Klare Ansagen machen dann, ne?
Genau. Nee, ich konnte einfach mit diesen ganzen Ansagen und was die, ja, soll ich jetzt hier rüberlegen? Nee, pass auf, lass mal sein. Ich mach das und ist alles gut. Das habe ich jetzt auch, wenn ich hier mal unterwegs bin. Ich meine, mit dem Jollkreuz ist eh easy, weil der hat bei, weiß nicht, 0,3 Knotenfahrt noch Ruderwirkung. Das heißt, kannst da ganz easy immer reinfahren in die Dinger, auch bei Seitenwind. Das geht echt super, weil diese flache Sickkarre. Und ich sage immer Gästen, wenn die fragen, können wir dir helfen, sage ich, nö, bleib einfach sitzen, alles gut, ich mache das sonst auch mal alleine. Ich finde das mittlerweile echt einfacher.
Weil da fällt mir nämlich auch, und du bist ja noch, du hast ja mit deinem Sohnemann noch in dem Alter, also größter Fail, um das vielleicht jetzt zum Abschluss zu bringen, fällt mir nämlich gerade ein, auch so ein Anlegemanöver unter Motor, und der Gashebel war irgendwie unten im Cockpit, ich weiß gar nicht, was das für ein Schiff war, und da wir aber auf Fahrtenturn waren mit unseren beiden Kindern, die dann irgendwann, um die bei Laune zu halten, haben wir natürlich immer irgendwelche Schiffe hinterher, also so kleine Schiffchen mit einem Tau, und dann der eine gleitet dann hinterher, und das fanden sie immer ganz witzig. Das fand ich als Kind auch immer witzig. Bloß dann bei so einem Anlegemanöver hast du natürlich dieses Schiffchen halb hinterhergezogen. Nee, eigentlich natürlich nicht mehr, weil das ja eine Schrauben ist, sondern liegt dieser ganze Scheiß irgendwie im Cockpit unten, weil das ja unten ist. Und mit diesen Täuchen, die du hinterherziehst, war das alles irgendwie um den Gashebel drum gewickelt, dann irgendwann mal vor, zurück.
Klassiker.
Und das war ein Wunder, super, super, super GAU. Ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht volle Pulle irgendwie reingefahren, aber es muss schief und krumm und hektisch ausgesehen haben. Also wenn du, sag ich mal, mit Hund und Kind im Cockpit, pass auf mit diesen Schiffchen und Leine, das mag dir ja auf Gisela noch bevorstehen. Kleiner Tipp von so einem
Das weiß mein Hasen. Sohn schon seit er...
Weiß er schon?
Nee, seit er 3 ist, wenn ich seit letztem Jahr, als wir so ein paar Ausfahrten gemacht haben mit Gisela, dass beim An- und Ablegen soll er unter Deck gehen. Das macht er automatisch. Ich sage so, wir fahren jetzt wieder da rein.
Aber Schiffchen soll er mitnehmen dann?
Nee. Der hat eh keine Spielzeuge. Ich gebe dem nichts.
Das ist noch besser.
Ja, nee. Genau. So was spielen also tut er nicht. Das tut er nicht. Apropos Spielzeug, ich würde noch kurz anreißen. Wie heißt der? Jan Quenet. Sind wir der Französischen, ne? Quenet Quenet. Mit seinem 4-Meter-Bötchen fährt wieder los, ne? Um die Welt will er wieder, oder was heißt, weißt du, was der vorhat?
Ja, der ist ja schon mit seiner Kiste um die Welt gefahren, 4 Meter. Und ich denke, habe immer damals schon gedacht, oder jeder das auch gedacht, sag mal, der kommt doch mit zum Schiff, ist ja cool, da sind ja schon mal Leute, wir haben so eine Rubrik, Mikro nennt das immer Mikrosegeln, genau. Und je kleiner das Boot und je mehr man sich quält und dann Guinness Buch, ich glaube inzwischen haben sie das schon verboten, dass es nämlich nicht noch kleiner oder nicht noch jünger und diese Rekorde eigentlich nicht mehr zu brechen sind, weil es ja auch irgendwie ein bisschen Quatsch ist. Dann ist der eine, weiß ich, einen Tag älter oder jünger oder das Boot einen Zentimeter kürzer oder keine Ahnung. Naja, und der ist aber tatsächlich... Ich glaube, ohne jetzt mit einem Rekordanspruch ist er ja um die Welt schon gesegelt. Das haben wir auch immer mal wieder begleitet. Aber
ist 4 Meter nicht ein Rekord irgendwie?
Nee, also die fahren ja, okay, um die Welt bestimmt, aber der ist jetzt ja auch nicht nonstop um die Welt, sondern bei seinem, ich weiß nicht, hat er schon eine Zeit lang benötigt. Aber das war schon eine Sensation, weil er hat ja teilweise auch sein Schiff, wenn ich mich erinnere, hat er irgendwo auch an Land gezogen, dann war das irgendwie kaputt in Afrika und dann hat er das irgendwie per Trailer irgendwie zu einem anderen Hafen, also ziemlich irres Abenteuer, wo er aber dann auch...
Das will er jetzt auch, genau. Ne? Er will jetzt irgendwie Kanada queren oder so oder Nordamerika queren oder so mit dem Trailer.
Genau, ne? Dann passt das eben zusammen, ne, in dem Zusammenhang. Und er will eben, wieder los halt. Das ist ja so, dass man denkt ja, okay, hat er was Cooles geschafft. Er hat es jetzt so genannt, ich muss hier wieder weg. Das kann ich mir tatsächlich irgendwie gut vorstellen. Wenn du so ein Typ bist, der irgendwie, um die Welt gesiedelt bist, aus dem Schiffchen, dann musst du schon ja irgendwie besonders ticken, um nicht zu sagen, ein bisschen komisch besonders. Ich will das jetzt auch gar nicht werten, aber der Typ, der muss ja schon, manche würden vielleicht sagen, der hat nicht mehr alle Latten am Zaun, aber der hat ja zumindest da Vorträge gehalten und also ist nicht der totale abgedrehte Vogel, sondern hat da irgendwie ein Buch drüber geschrieben und man kann das wohl alles so ein bisschen nachvollziehen. Ne? Also ich weiß nicht, ob man das jetzt mit unseren Abenteurern und so, mein Wilfried, weil es ja am Anfang losgefahren ist, da haben sie auch gedacht, immer, was ist das denn jetzt irgendwie für einer? Und der hat das aber alles ganz sauber so verpackt in seine ganze Geschichte und man hat ihm das immer so abgenommen, der will raus, irgendwie aufs Meer wieder und das zieht ihn einfach und das ist, glaube ich, auch die Faszination.
Ich finde es immer krass, dass so, das ist so eine ganz spezielle Handvoll Spezies, die irgendwie so ticken. Also ich würde jetzt mal Wilfried Erdmann auch dazu zählen. Mhm. Man denkt so, ich habe immer gesagt, boah, Digi, musst du jetzt noch mal irgendwie in die andere Richtung um die Welt? Es muss dann ja irgendwas treiben. Oder was es gibt dann auch in anderen Sportarten, oder was heißt Sportarten, so Reinhold Messner, wo man auch denkt so,
ja.
Meister, jetzt hast du dir schon irgendwie, weiß ich nicht, 8 Finger abgefroren. Jetzt gehst du schon wieder rückwärts ohne Sauerstoff, barfuß den nächsten 7000er hoch. Aber das ist ja irgendwie, also ich meine das auch gar nicht wertend. Ich finde das, ich ziehe da den Hut vor. Das muss irgendeine Art von Antrieb sein, die solche Menschen haben, die dir dazu treibt, das zu machen. Also ich habe gerade auf Instagram folge ich jetzt einem Oldenburger, der ist jetzt, glaube ich, Tag 49, der geht zu Fuß um die Welt. Und der macht jeden Tag so einen Tag, so eine Minuten-Clip so, jo, moin, hier ist Patrick auf meinem Weg um die Welt zu Fuß. Jetzt bin ich hier irgendwie in Leipzig, da gibt es eine Baustelle, da gibt es hier einen versperrten Weg und einen Zeltplatz. Ja, dann bis morgen. Der macht immer so kurz, ja, der hat wirklich, der hat 7 bis 10 Jahre braucht er, der wird wirklich zu Fuß um die Welt gehen. Du musst ja einen Antrieb dafür haben, muss man sagen. Und das hat wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, ich glaube, bei Wilfried war das hinterher, ist das auch sein Beruf geworden? Der hat natürlich auch, ne, die haben die Bücher palettenweise verkauft. Der hat ja auch, außer seine Bücher, wüsste ich jetzt nicht, was er für große berufliche Einnahmequellen hatten. Das war dessen Job einfach, muss man sagen. Aber den hat es ja trotzdem getrieben.
Das dazu. Ist, glaube ich, die große Frage. Man kann da ja nun wirklich nicht reingucken. Ne? Also ich habe ja jetzt schon in meiner Segeljournalisten-Karriere schon einige solcher Abenteurer, was sich eher negativ anhört, aber oder ja positiven Leute getroffen, darüber berichtet, und das hat dann ja schon irgendwie faszinierend, wenn die was Besonderes gemacht haben. Ne? Aber bei manchen, und ich glaube, Wilfried gehörte dazu, denen hat man das irgendwie abgenommen, dass genau das, was du gerade sagst, dass es den da wieder raustreibt, dass es einen rauszieht. Wenn man jetzt sagen würde, das ist sein Beruf, dann, oder man denkt, der muss Geld wieder verdienen. Das,
nee, so meinte ich das gar nicht. Also ich jetzt muss nicht falsch verstehen, das hat ja das nur wegen Kohle gemacht.
Aber ich glaube tatsächlich, irgendwo kippt das schon irgendwann mal. Ich meine, der wird das nicht gesagt haben, und aber natürlich gehört das auch mit dazu. Also wie groß dann der Antrieb ist, weil irgendwann, die müssen auch irgendwo von Leben halten. Ne? Und dann muss es durchaus auch verkaufen vor dem Hintergrund, mich zieht es jetzt da wieder raus. Und ich glaube nicht, dass das bei allen tatsächlich, oder dass die da vielleicht auch mal sagen, Mann, scheiße, jetzt muss ich da wieder raus oder so. Ich weiß nicht, ob es diesen Drang, ich will da raus, ob es den wirklich so immer gibt. Ich finde immer ein ganz interessantes Beispiel, wo ich mir viel Gedanken drüber gemacht habe, hier unseren österreichischen Sedlacek, der ja nun tolle ja. Geschichte. Ich habe den auch mal getroffen, langes Porträt damals mal drüber geschrieben, als der Straßenbahnfahrer, der Tramfahrer, der dann seinen Traum verwirklicht hat mit seinem kleinen Schiffchen. Eigentlich war es der deutsche Wilfried Erdmann. Und hat ja dann eben auch dann seine Folgeprojekte. Der war sogar bei der Vendée Globe ja dabei damals und hat coole Sachen gemacht. Ja. Aber irgendwann, man hat immer so Schwierigkeiten zum Schluss gehabt. Oder ist er ja immer noch irgendwie dabei, hat er ja ganz viel mit seinen Projekten, dann ist da ein Sponsor dabei, dann hat er sein Vulkanfaserschiff. Man denkt, das muss man ja auch zeigen, da muss man ja auch was drumherum basteln. Also ich habe das Gefühl, ich kann das jetzt nicht sagen, vielleicht wird da auch irgendwie was dabei finden. Aber manchmal ist es eben schon so in der Außenwirkung ein bisschen schwieriger, so dieses Ursprüngliche noch hervorzuheben, wenn du das wirklich schon zum fünften Mal irgendwie machst. Und Wilfried ist das immer irgendwie geglückt. Ich glaube nicht, dass er bei jedem tatsächlich, muss ich jetzt einfach mal so sagen, dass es ihn da immer da rausgetrieben hat. Also ein Teil wird auch davon gesehen sein, mein Gott, er hat wieder ein Buchprojekt, das hat er immer mal abgesprochen, jetzt muss ich irgendwas dafür machen. Deshalb war ich auch, im Endeffekt slippe ich wegen solcher Sachen, slippe ich Varianten, ne? Damit ich irgendwie was in so einem Podcast hier erzählen kann. Und das ist ja im Grunde genau der gleiche Grund.
Stimmt, das kann man total gut vergleichen. Nein, aber ich glaube, du brauchst, das sind Menschen, die so eine ganz spezielle Leidensfähigkeit haben. Es gibt ja auch viele, die es versuchen, weil sie irgendwie, weiß nicht, Fame und Ruhm und Ehre wollen und vielleicht auch ein bisschen Geld. Also zum Beispiel diese Nonstop gegen den Wind oder Nonstop rum.
Ja.
Haben ja dann auch in den letzten, weiß nicht, 10 Jahren, soweit ich weiß, 2 Deutsche. Einer ist doch irgendwo, der hat doch total beschissen, ne? Der wie hieß der denn?
Ja, Lichtenborg.
Oh,
das ist aber lange her, ne? Aber stimmt, hast recht.
Ja. Und dann gab's, wie hieß denn der sich dann da irgendwie das Bein aufgeschubbert hat und auf der brasilianischen Insel gestrandet ist, der wollte doch auch los rundrum.
Ja, ich aber weiß, wie du meinst.
Ist halt Pech, aber definitiv, klar. Ich finde, da musst du ganz speziell zu sein, um das zu machen. Also auch mit so einem, wie dieser Jan Quinet, weißt du, mit 4 Metern. Ich meine, das Boot sieht jetzt, finde ich, lustigerweise total vertrauenerweckend aus wie so ein, da gibt ja auch so ein Kentervideo, was du überhaupt mit reingenommen hast, wo das einmal aufs Dach gelegt wird. Also das ist ja, glaube ich, komplett hermetisch abgeriegelt, die Karre. Also wenn da alles irgendwie wegflattert, bist du immer noch irgendwie safe in so einer Luftblase.
Wo fast sein Bein runterkommt, aber, oder er haut sich gerade fast das Bein am Kiel ab. Ja.
Aber ich glaube, also das ist auf gar keinen Fall vergnügungssteuerpflichtig, mit so einem Ding da rumzuheizen.
Definitiv nicht. Aber ich glaube, der Typ jetzt auch,
Das ist halt einfach ein sehr genügsamer Mensch. Wir hatten auch mal so einen Schweden, ist ja auch so ein Mikrosegler, der.
Stimmt,
der,
auch mit so einem Ding darum. Ne, ja.
Der hat auch sein Boot dann selber gebaut und hat dann Baupläne und auch schon sehr alt. Ich glaube, irgendwann ist es dann einfach auch mal ein Spaß. Und das Witzige an dem Teil ist, glaube ich, einfach, wir haben ja eben über Fondi Globe gesprochen und weiß ich nicht, wenn er 500.000 für ein neues Foil braucht und der sagt ja, er macht es einfach und weil es einfach geht. Und ich glaube, dass so ein Typ, wenn du damit um die Welt gesegelt hast, dann tickst du natürlich auch irgendwie anders und bist vielleicht auch für die Welt, sag ich mal hier, für unsere Welt an Land, dann auch nicht mehr gemacht. Also bei dem stelle ich mir das schon, ist schon was anderes, als ob du jetzt mit einem normalen Boot jetzt irgendwie deine Weltumsegelung auf der Barfußroute dann irgendwie machst. Und ich glaube, dieser Franzose hier, Quenet, der muss schon irgendwie anders ticken und ist bestimmt spannend, wie der da drüber kommt. Aber weil ich hätte es auch gedacht, mit dem Schiffchen, das machst du jetzt einmal und cool, dass es geklappt hat, das ist allen gezeigt. Aber darauf zu kommen, dass er jetzt nochmal losfährt, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ich habe bei sowas auch immer so ein bisschen kleine Gänsehaut, weil das sind dann auch Menschen, die dann auch schon mal manchmal ein bisschen zu weit treiben und dann auch mal draußen bleiben. Also es wäre auch nicht der Erste. Naja, natürlich nicht wünschen, alles Glück der Welt.
Ne? Ja, aber das ist vielleicht, gehört für ihn das dazu. Also ich finde, wenn du sowas jetzt, wie der das macht, zum zweiten Mal machst, dann kann man den freisprechen davon, dass er das macht, um irgendjemand was zu beweisen. Weil das hat er gemacht, weil du musst es ja nicht zweimal beweisen. Also es macht überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, dieses ich muss hier weg, ist, glaube ich, weißt du, so ein bisschen wie Mottissier bei dem verschenkten Sieg, ja, weißt du, wo der
Köpfe mir sagt, eben auch in den Kopf gegangen.
Ja. Und ich kann das, ist jetzt wahnsinnig schwer, diese Brücke zu schlagen, aber ich kann das ein Stück weit ja nicht nachvollziehen, sondern oder nachvollziehen, wie es dazu kommen kann, weil ich habe ja nun auch mal so abrupt eine Auszeit gemacht, dann war ich erst 5 Monate weg, dann 4 Monate
stimmt,
und dann auch mal alleine, also nur auf der Ostsee mit einem kleinen Bötchen. Also ich habe ja überhaupt nichts sportlich Herausforderndes gemacht, aber es ist schon so, dass ich mich immer gefühlt habe nach diesen langen Touren, das ging ja auch mal ein paar Jahre, wenn ich dann, weißt du, da war ich irgendwie, habe ich tagelang mit keinem gesprochen, also auch manchmal eine Woche nicht mit einem gesprochen, weil ich da immer irgendwo rumgeturnt bin und dann bist du... Weil
ein Knacks weg hast du ja schon dann, das merkt
ja, man ja durchaus. Schon, muss man
also
sagen,
vorher schon,
vorher schon, ja. Aber wenn du dann auf einem Freitagnachmittag wieder ankommst auf dem Hamburger Hauptbahnhof, denkst du so, ich drehe jetzt sofort wieder um.
Ja.
Und du sitzt, ich habe immer das verglichen mit so einem, ich habe mich gefühlt wie so ein, weiß nicht, Urwald-Eingeborener, der zum ersten Mal in so eine Zivilisation kommt, weil ich bin dann die ersten Tage immer durch Hamburg spaziert, um mich daran zu gewöhnen. Das mag jetzt ganz blöd klingen. Und ich hatte ja auch Pläne, also ich wollte ja auch irgendwie mehr machen. Und gut, wenn ich jetzt Anja nicht kennengelernt hätte und Heirat und Kind und alles, dann weiß ich nicht, würde ich heute bestimmt nicht sitzen, dann wäre ich vielleicht auch irgendwie mit dem Boot unterwegs oder so. Ich habe keine Ahnung, wo das dann geendet wäre, aber ich war auch auf dem Weg, zu sagen, so, ich habe dir immer so gedacht, so, vielleicht musst du jetzt mal überwintert, also dass du jetzt nicht im Oktober wieder zurückfährst und im März oder April wieder los, sondern dass du mal länger drauf bleibst. Und das beinhaltet natürlich, dass du irgendwo hinfährst, wo es geht.
Wo es wärmer ist.
Wo es ein bisschen wärmer ist, genau. Weil jetzt, also mit, weiß ich nicht, 4. Januar, 5 Uhr morgens Kaffee auf Böckholm ist jetzt nicht so spannend. Das wäre jetzt nicht mein Ding, aber ja, und so wäre es gekommen. Und ich weiß nicht, wenn du das dann machst, wenn du dann erstmal los bist und es irgendwie einigermaßen klappt, dann muss es natürlich auch finanziell klappen, klar. Ob du nicht sagst, ich bleib jetzt einfach dabei. Und ich glaube, so auf Dauer kann das mit einem was machen. Also ich will jetzt überhaupt nicht mit Erdmann oder irgendeinem vergleichen. Also überhaupt nicht.
Nein,
ist ja zu seiner Weltumsegelung aufgebrochen, nachdem er mit dem Fahrrad nach Indien gefahren ist. Ja, also da war ich auch noch nie. Ich bin mit dem Fahrrad von Bielefeld nach Warstein gefahren als Kind und haben da gezeltet. Das war das Weiteste jemals.
Immerhin.
Aber ja, ich find's echt krass, dass es immer wieder auf einmal so Menschen aufpoppen, die sowas machen und von denen man vorher dann auch gar nicht so viel hört. Also Oder wie jetzt zum Beispiel, ich war ganz erstaunt, dass ich wusste das gar nicht, dass dieser, wie heißt der, Godet Sorek oder Godet Soré, der mit dem Huhn da um die Welt gesegelt ist und im Eis oben überwintert hat mit seinem Huhn, dass der jetzt bei der Vendée auch mitfährt. Ich habe den gar nicht mehr verfolgt. Der war dann einfach von der Bildfläche. Aber das muss ja auch ein total Verrückter sein. Also ich sag mal positiv verrückt oder weiß nicht, ob er kauzig ist oder ob er abenteuerlustig ist oder irgendwas. Aber es sind ja spezielle Menschen.
Aber ist natürlich auch wieder eine Frage, was geht, was kann man machen? Deshalb finde ich das durchaus vergleichbar, was du sagst. Ich meine, mein Nachbar hier, der hat auch gerade eine Auszeit gemacht oder letzten Sommer und ist mit rund Ostsee. Ich meine, das hast du, da bist du ja auch lang gefahren. Das sind ja Sachen, die funktionieren. Und ich glaube, es ist also vom Mindset egal. Und der wird sich genauso auf dem Bahnhof umgeguckt haben, was sind das alles für Menschen. Das geht mir übrigens auch so, wenn ich sag ich mal, auf der Schleisegel war, irgendwie 3 Tage oder wie jetzt auch, oder wir waren da, was weiß ich, die Kids sind schon schwimmen gegangen mit hinterherziehen und dann kommst du, und das ist ja so diese kleine Auszeit, die ja mit dem Segeln verbunden ist. Das sehe ich jedenfalls die Faszination und jeder, der das auch nur so ein bisschen schon mitbekommen hat, der weiß, dass es ganz anders sein kann als diese ganzen Themen, die wir sonst haben. Deshalb, das ist dieser Erholungsaspekt ja auch so dramatisch. Aber so ein Typ, der es dann eben so extrem macht, da ist tatsächlich auch der Gurek gehört natürlich dazu. Da hast du dann, glaube ich, so eine Geschichte, wie jetzt auch unser 4-Meter-Bötchen-Typ, der hat halt jetzt ein Buch geschrieben, der hat eine Aufmerksamkeit gekriegt. Am Anfang war das gar nicht sein Ziel, das kannst du ja auch nicht erzwingen. Und er hat dann Geld bekommen dafür. Und jetzt sagt er, okay, ich habe Betrag X da und jetzt kann ich eigentlich wieder los. Und ich glaube, bei dem Franzosen, wie sagt er jetzt, mit Huhn, der arme Huhn ist übrigens längst gestorben, aber der hat während dieser Zeit, der ist ja da eher so im Eis rumgefahren und mit Monique und hat dann aber tatsächlich so eine Fangruppe aufgebaut um sich herum und auch eine Bekanntheit erreicht, die er wahrscheinlich sonst über seglerische Erfolge nicht gehabt haben. Das heißt, Fakt ist, der hat sich einen Wert erschaffen, der auch plötzlich für Sponsoren interessant war. Und das hat ihn überhaupt erst in die Lage versetzt, Sponsoren zu generieren für dieses Vendée-Globe. Da ist übrigens Parallele, hat man auch schon drüber gesprochen, Boris Herrmann, ähnlicher Effekt war der Greta-Turn für ihn. Ne, eine riesige Bekanntheit dadurch erreicht. Ja, auch alles, vielleicht hat er dran gedacht, vielleicht so ein bisschen mehr, weil der hatte ja schon das Ziel, Vendée-Globe und ich will da aber auch gut segeln. Plötzlich hast du da Geld, mit dem du andere Sachen machen kannst. Und für den Huhnsegler, sag ich mal, war das plötzlich eine Eintrittskarte für eine Welt, die er sonst so gar nicht auf dem Zettel hatte. Und dass er das jetzt macht, finde ich völlig spannend. Das ist natürlich, macht ja auch die Vendée-Globe-Teilnehmer aus. Also wer da alles dazu stößt, wir reden zwar viel jetzt auch über die sportlichen Rennställe, das finde ich natürlich auch sehr faszinierend. Wenn da jetzt 13 Neubauten sind, die Teilnehmer, die so viele wie noch nie, die also alle die Kohle haben, dann so Foiler zu bauen, was wir ja eben schon sagte, wo ein Satz Foils schon 500.000 kostet. Also das ist ja eine andere Liga als jetzt die anderen, die da
so ein 4-Meter-Boot.
Das dann eben auch nochmal, ne? Also, aber ich finde das nur, diese ganze Umfeld, irgendwie ist das schon, gibt's da schon Gemeinsamkeiten, wo da eben Geld bewegt wird und wenn du dann irgendwo, dich medial gut bewegst und das irgendwie hinbekommst, dann kannst du auch bestimmte Sachen machen, die du vielleicht vorher nicht machen konntest. Dann wird's natürlich eher dann auch zu einem Beruf, was nicht immer schlecht sein muss. Also, aber es ist die Ursprünglichkeit, diese Glaubwürdigkeit, der einfach jetzt mal so los will, das ist, glaube ich, dann, aber muss man aufpassen, nicht jeder schafft es, sich das so zu behalten oder dass man ihm das auch abnimmt, dass er da raus will.
Wir sind schon wieder sehr lang dabei, aber was schön ist, dass wir mit Frankreich anfingen und mit Frankreich aufhören.
Stimmt, die Klammer.
Die super Klammer.
Die Lasso-Konstruktion.
Genau. Lasso. wir sprechen uns nicht in 14 Tagen wieder, sondern früher, weil ja, ich würde sagen, in einer guten Woche, würde ich mal sagen, weil ja am 29. schon wieder die, wie heißt sie, New York Vendée.
Ja.
Die müsste dann ja nun wirklich nur auf Englisch übertragen werden, losgeht. Und dann machen wir wieder Specials. Miku ist gerade... Wo ist der? Auf dem Fahrrad unterwegs?
Ja, war der jetzt hin und wieder, aber der ist, glaube ich, ansonsten... Jetzt schrieb mir, dass er am Wochenende Lasersegeln war, tatsächlich, unter anderem. Und aber auch ein bisschen Fahrrad fahren, der ist ja auch da teilweise recht weit unterwegs. Aber der verfolgt das natürlich sehr, sehr intensiv. Und den können wir mal wieder mit einbauen, ne?
Den holen wir wieder mit rein, als den haben wir ja eingeschleust bei den... Wie sind die Connoisseurin, Saboteur, nee, Profiteure, Kollaborateure, nee, wie hießen die nochmal?
Präparateure, genau.
Präparateure. Carsten, ja. In dem Sinne, merci beaucoup. Mhm. Au revoir.
Ich auch. Du mich auch.
Genau, und auf Bretonisch, see you soon.
Bye-bye.
Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.